Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es, und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf, und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr sein Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, Petrus liegt im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Das war nicht das erste Mal, dass er einsaß. Er hatte zusammen mit Johannes ja den Gelähmten an der schönen Pforte, war kürzlich unser Text, geheilt, und anschließend nahm man beide gefangen. Damit hatte sich recht bald nach Pfingsten erfüllt, was Jesus seinen Jüngern prophezeit hat: Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Aber die Priester waren damals sehr unsicher, was sie machen sollten, und Gamaliels Rat war dann maßgebend, und sie ließen schließlich Johannes und Petrus wieder laufen. Jetzt aber wollte sich der König Herodes, Agrippa der Erste, bei den Juden beliebt machen, und es hatte den Anschein, dass es dem jüdischen Volk gefiel, wenn er die Gemeinde drangsalierte, und am ehesten fing er damit an mit den Leitern, mit den Jakobus und Petrus waren ja leitende Leute in der Gemeinde in Jerusalem. Jakobus war auf seinen Befehl hin erst vor wenigen Tagen hingerichtet worden. Und am letzten Wochenende, da war ich ja in Ilmenau und meine Quartiergeber hörten, dass ich ja ein paar Glocken sammle, und da schenkten sie mir eine Glocke. Ich durfte mir eine aussuchen. Das ist ein bescheidener Klang hier, aber diese Glocke ist, zeigt Jakobus. Die kann man also in Santiago de Compostela erwerben, wenn man da hinradelt oder pilgert oder mit dem Auto fährt, was ja einige unter uns schon getan haben und anderen davon auch berichtet haben. Oder mancher hat das Buch von Harpe Kerkeling gelesen. Also in Santiago de Compostela wird Jakobus, der nach der Legende dort beerdigt ist, sehr verehrt. Aber er wurde halt getötet. Und damit konnte sich Petrus ausrechnen, was ihm bevorstand. Ob er darüber erschrocken war, im Gefängnis gelandet zu sein. Tja, sicherlich wusste er auch, dass die Gemeinde für ihn betet. Das lesen wir so, aber der direkte Kontakt fehlte ja erstmal. Aber der Ausgang ist offen. Als Leser haben wir den Eindruck, was wir vorhin in dem ersten der 3 Lieder gesungen haben, dass er durchaus, also vom Text kommt mir das so rüber, so einen inneren Frieden dabei trotzdem hatte. Wie wird es ihm aber insgesamt ergangen sein, zwischen den Kriegsknechten mit schweren Ketten gefesselt, draußen vor der Tür weitere Wächter, Da denkt Petrus wohl an seinen gerade hingerichteten Mitjünger Jakobus. Die beiden kannten sich ja von klein auf, Petrus und Jakobus, zusammen mit dessen kleinerem Bruder Johannes, vielfach unterwegs, auch im gemeinsamen Beruf. Die Mutter dieser beiden Brüder, Jakobus und Johannes, hatte die Erwartung auf den Messias schon von klein auf diese beiden Jungs gelegt, auf Jakobus und Johannes. Und als die beiden, Jakobus und Johannes, erst zum Jüngerkreis von Johannes dem Täufer gehörten und dann zum Jesus-Jüngerkreis, da ist sie innerlich mitgegangen, diese Mutter. Diese Mutter hatte Jesus von Herzen lieb. Später hat sie zusammen mit Maria unter Jesu Kreuz gestanden. Gewiss, man könnte jetzt darauf kommen, ja, diese Mutter der beiden, das war ja die Schwester von Maria. Sie stand also unter dem Kreuz ihres Neffen. Doch es waren nicht die verwandtschaftlichen Beziehungen, warum Salome, so hieß diese Mutter, Jesus nachfolgte, sondern es war ihre Überzeugung, wer Jesus ist. Sie hatte in Jesus von Nazareth den Gesalbten Gottes erkannt. Und auch der Vater von Jakobus und Johannes, mit Namen Zebedäus, den hatte Petrus auch in sein Herz geschlossen. Er war ja wie er selbst Fischer. Das war auch sein Beruf. Aber dieser Vater Zebedäus, der nötigte seine Jungs nicht, in den väterlichen Beruf zu steigen, das Geschäft zu übernehmen, als sie dann von Jesus gerufen wurden und mit ihm zogen, Menschenfischer zu werden. Im Jüngerkreis gehörte Jakobus mit zu den Vertrauten Jesu. Wie oft hatte Jesus ihn, seinen Bruder Johannes und Petrus zusammen aufgefordert, ihn zu begleiten. Zum Beispiel folgten sie Jesus in das Haus des Jairus, als Jesus dessen Tochter erweckte. Und dann hatte sie Entsetzen gepackt, als Jesus das Kind ansprach und sich das Kind aufrichtete. Oder auf dem Berg der Verklärung hatten diese drei Jünger die Verwandlung Jesu erlebt. Petrus hat ja in solchen Situationen dann meistens das Wort ergriffen. Jakobus war fast immer still, aber man kann sich vorstellen, der war genauso ergriffen wie Petrus. Bei der Berufung der Jünger hatte Jesus dem Petrus einen Namen gegeben. Er hat zu ihm gesagt, du sollst Fels heißen. Und zu den beiden Brüdern hat er gesagt, und ihr seid die Donnersöhne. Das hing wohl mit ihrem Charakter zusammen. Die kamen ja mal ganz empört zu Jesus und sagten, als die Samariter Jesus ein Quartier verweigerten, Herr, willst du, so sagen wir, das Feuer vom Himmel falle und sie verzehre, so wie einst bei Elia. Aber Jesus hat die beiden dann zurechtgewiesen, hat gesagt, wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Der so manchmal unscheinbar wirkende Jakobus gehörte also zum inneren Kreis der zwölf Jünger. Unvergessen war die Stunde, als die Mutter der beiden vor Jesus niederfiel und um die Erfüllung einer Bitte bat. Lass diese, meine zwei Söhne, sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und einen zu deiner Linken. Petrus und die anderen Jünger waren darüber total empört, das können wir uns, glaube ich, gut vorstellen. Jesus aber hatte diese Bitte ernst genommen und gesagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und dann fügte Jesus hinzu, meinen Kelch sollt ihr zwar trinken und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, getauft werden. Und jetzt war es soweit. Jakobus hatte den Kelch getrunken und die Taufe des Todes erhalten. Nicht am Kreuz, aber mit dem Schwert. Und was nun? War nun Petrus dran? Mit solchen Gedanken über seinen Mitjünger Jakobus wird er wahrscheinlich an diesem Abend eingeschlafen sein. Und vielleicht doch auch mit diesen Gedanken, die wir da in dem Lied gesungen haben, mit diesem Frieden, den Gott schenkt, können wir schlafen. Wohl beides. Er wusste sich geborgen in dem Willen des auferstandenen Herrn, der ja selbst zum Vater betete, dein Wille geschehe. Da schlief er Und da stieß ihn jemand an, ihn, Petrus. Und Licht strahlte auf. Eine Engelsgestalt forderte ihn auf, aufzustehen. Die Ketten fallen von seinen Händen. Auf Befehl zieht er wie ein Kind, das vielleicht in fast noch nächtlicher Stunde in den Kindergarten gebracht wird, befehlsmäßig alles an, was ihm befohlen wird. Die Schuhe, den Mantel. Und er weiß nicht, ist das ein Traum oder ist das Wirklichkeit. Sie gehen an den Wachen vorbei. Alles ist so unwirklich. Die Tore öffnen sich. Und dann stehen sie auf einmal auf einer der Gassen Jerusalems. Und die Lichtgestalt verschwindet. Und jetzt kommt erst Petrus bei sich an, kommt zu sich. Jetzt rafft er erst, was eben passiert ist. Und es wird uns wahrscheinlich manchmal auch so gehen, dass es Momente in unserem Leben gibt, wo wir vielleicht oft nach langer Zeit erst mal raffen, was da alles passiert ist. Und dass wir da so wie Petrus durch die Wachen so hindurchgeleitet worden sind. Da denkt der eine an das Wehrkreiskommando und an seine Zeit bei der Fahne oder bei den Bausoldaten. Da denkt einer an einen Fastunfall, wo er fast auch zu Tode gekommen wäre. Da denkt einer an Operation und Bestrahlung. Da denkt einer an die Todesfälle in der Familie, der Eltern, vielleicht auch des Partners, an manche berufliche, wirtschaftliche, persönliche oder noch andere Krise hindurch. Und auf einmal steht Petrus auf der Straße frei. Und diese Momente gibt es ja in unserem Leben, dass wir auf einmal den Eindruck haben, jetzt sind wir irgendwie hindurch frei. Und trotzdem gehen unsere Gedanken noch einmal da hindurch und wir haben den Eindruck, das war nicht ohne. Und nun? Nun geht er in das Haus der Mutter von Johannes Markus, der wahrscheinlich das Markus-Evangelium verfasst hat. Dorthin, wo sich die Gemeinde versammelt hat, um für ihn zu beten. Da sitzen die Schwestern und Brüder und beten für ihn. Und dann merkt er irgendwie, die ganze Apostelgeschichte 12 ist ein Kapitel voller Spannungen. Ich will das jetzt gar nicht mal mit dem Beten so ganz weit auswälzen. Aber da ist so der eine, gleich am Anfang des Kapitels, Jakobus wird hingerichtet und Gott lässt es zu. Und der andere, Petrus, der wird von einem Engel aus dem Gefängnis geführt. Die Frau des Petrus wird sich sicherlich gefreut haben und gejubelt haben. Also die wird ja immer mal erwähnt, so beiläufig. Mindestens dass er Petrus eine Schwiegermutter hatte und dass Petrus mit seiner Frau immer die Dienstreisen machte. Und die Angehörigen des Jakobus, da wissen wir nicht ganz so viel. Jetzt können wir vermuten, ob die Salome das noch erlebt hat. Und wenn ja, wie sie das erlebt hat mit Jakobus. War das jetzt so mehr Trauer? Oder war sie vielleicht erfreut, weil ihr Herzenswunsch in Erfüllung ging, dass Jakobus jetzt bei Jesus war, möglicherweise an seiner Seite. Oder beides? Die Fragen, die in diesem Text auftreten, die haben sich ja nicht nur die Leute damals in dieser Gemeinde gestellt, sondern das sind ja auch unsere Fragen. Die Plätze, die uns Jesus manchmal anweist, die können ja sehr unterschiedlich sein. Dem einen bleibt die Not nicht erspart und bei all unseren Erfahrungen, zum Beispiel mit dem Alter, mit dem wir immer wieder mal so ein bisschen jonglieren oder kokettieren, so 70 und 80 Jahre wert. Aber dann geht die eine oder der andere doch eher und dann ist die Zeit zu Ende. Mancher hatte sich ja auch auf Gott verlassen. Und mancher kann es dann vielleicht nicht fassen, dass sein Angehöriger so zeitig gehen musste. Aber es ist nicht bei jedem und jeder so, dass dann nur noch Warum-Fragen bleiben. Es gibt ja auch Leute, die zeitig gehen und sehr gefasst sind und das sehr im Vertrauen zu Jesus. Und die anderen, die speisen sich mit stetem Glück, wie es in dem alten Gemeindeliederbuch 363, wer nur den lieben Gott lässt walten, heißt. Und das ist dann manchmal so unglaublich für denjenigen selbst, sogar unglaublich für die, die wie die Gemeinde für Petrus gebetet hat. Selbst die Beter konnten ja nicht glauben, dass Petrus da an der Pforte steht. Vielleicht liegt es daran, dass wir mitunter für Dinge beten, die wir Gott gar nicht zutrauen. Und wenn es dann passiert, dann müssen wir erstmal staunen. Bei dieser Gegenüberstellung zwischen Jakobus und Petrus geht es ja nicht darum, dass wir vielleicht die Gelegenheit hätten, zwischen zwei Schicksalen zu wählen. Also ich hätte es dann lieber doch wie Petrus. Das Schicksal des Jakobus scheint mir nicht so attraktiv. Die Frage, die an uns ergeht, ist aber die, ob wir bereit sind, Jesus auch in Unkenntnis des Ausgangs mit den uns vertrauten Gaben zu dienen. Die Frage, die an uns ergeht, ist, ob wir bereit sind, Jesus mit den uns gegebenen Gaben, obwohl wir nicht wissen, wie es ausgeht, zu dienen. Jakobus wird zum ersten Märtyrer der Jünger, Petrus aber darf dem Herrn weiterhin dienen. Er wird es auch noch tun. Aber er wird später, wie die Kirchenväter dann berichten, auch Märtyrer. Wenn wir nicht zwischen den Schicksalen zu wählen haben, so richtet Gott mit dieser Begebenheit die Frage an uns, ob wir ein ganzes Jahr für Jesus haben, ohne dass wir das Ende unseres hiesigen Lebens prognostizieren können. Es kann ja so oder so ausgehen, aber haben wir ein ganzes Jahr? Wer ein ganzes Jahr für Jesus hat, der wird auch dann das Gebet oder die Bitte im Gebet des Vaterunsers beten können, dein Wille geschehe. Wir werden immer auch Anlaufschwierigkeiten haben damit. Der Jakobus, das sei noch angemerkt, hat das Fund seiner Begabung nicht vergraben, obwohl er wohl feststellen konnte, dass die anderen beiden aus diesem Dreierkreis wahrscheinlich mehr Funde bekommen haben als er, Petrus und Johannes. Die werden noch viel öfter genannt. Aber sein Herz gehört Jesus, seinem Herrn. Und er blickt nicht neidisch auf die Brüder, sondern er geht seinen Weg und erlebt sich als reich beschenkt. Er vertraut dem, der den Schlussstrich zieht, Gott. Und dieser Gott vermag sich zu allen Zeiten in alle Situationen einzuschalten. Er zieht den Schlussstrich nicht nur unter das Leben der Jünger, sondern er zieht den Schlussstrich auch unter das Leben des Mörders von Jakobus, Herodes Agrippa. In demselben Jahr, 44 nach Christus, in dem Herodes Agrippa Jakobus ermorden ließ, da veranstaltete Herodes festliche Kampfspiele zu Ehren seines Gönners, des Kaisers Claudius. Und das Volk war von seinem König so ergriffen und brach in begeisterte Zurufe aus und Herodes ließ es sich gefallen, als sie sagten, ihr redet nicht ein Mensch, ihr redet ein Gott. Und plötzlich trifft den König das Gericht, weil er sich diese Huldigung gefallen ließ. Der König stirbt unter furchtbaren Schmerzen. Die Apostelgeschichte sagt, es schlug ihn der Engel des Herrn darum, dass er die Ehre nicht Gott gab und ward gefressen von den Würmern und gab seinen Geist auf. So starben beide in einem Jahr, der Märtyrer Jakobus und der Tyrann Herodes Agrippa, der Erste. Der eine, der geht vom Königsthron in die Hölle und der andere aus der Traurigkeit zu seinem Herrn. Aus dieser Begebenheit oder Begebenheiten können wir selbst einen Schluss ziehen. Den Schluss, wir wollen im Leben und im Sterben Jesus Christus ehren. Und darum auch beten, dass das passiert, egal was passiert, dass wir im Leben und im Sterben, das schenke Gott, ihn ehren. Amen.